Engel bringen frohe Kunde. Schönen Dank für eure Musik. Ja, das ist doch was Besonderes, wenn man in der Zeit, in der in Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten Konservenmusik geboten wird, bis zum Abschalten oder auch zum Nachdenken, wenn dann junge Leute musizieren, Musik machen, Musik produzieren, dann wird es lebendig. Dankeschön. Zweiter Adventssonntag. Advent heißt Ankunft. Wir bekommen das immer wieder mal gesagt, werden daran erinnert. Wir haben in Gera mal ein Anspiel dazu gemacht, haben aus dem Verkehrsbetrieb uns so ein transportables Haltestellenschild besorgt und in die Gemeinde gestellt. Und dann haben sich da ein paar Leute getroffen und unterhalten. Und das war dann so ein Dialog an der Haltestelle. Was bedeutet eigentlich Advent? Das heißt, ich weiß, da hat sich jemand angesagt, er will kommen. Es gibt Leute, die wissen das nicht. Und es ist gut, wenn sie davon erfahren. Aber bei allem, was um uns her passiert, was in der Welt sich ereignet, entsteht dann doch die Überlegung und die Frage, wie sieht es denn aus mit der Sehnsucht, mit der Hoffnung, mit der Erwartung, die wir auf die Ankunft des Kommenden setzen. Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35, einige Verse. Jesaja 35, von 3 bis 10. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihren Häuptern sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Liebe Geschwister, ich habe versucht, daraus 4 Stichworte abzuleiten. Gott kommt zu ordnen. Gott kommt zu retten und zu erlösen. Gott kommt zu heilen und Gott lädt uns ein zum Feiern. Zunächst einmal eine Vorbemerkung. Gestern habe ich mir noch die Gemeindezeitung aus der Gemeinde geholt und da steht in der Mitte ein Artikel von Uwe Dammann: Gebt das Weihnachtsfest den Heiden zurück. Gebt das Weihnachtsfest den Heiden zurück. Das ist ja so eine ganz spannende Frage. Meines Wissens in DDR-Zeiten soll mal ein Mann in der Armee, ob Soldat oder Offizier, weiß ich nicht, gesagt haben, als es um die Weihnachtsfeier ging, so ein Unsinn, jetzt nehmen uns die Christen auch noch das Weihnachtsfest weg. Jetzt wollen die das als ihr eigenes betrachten. Das zeigt, Advent und Weihnachten sind Teil der Säkularisierung in unserer Zeit. Die Menschen feiern, weil sie Lust am Feiern haben und weil Feiern wichtig ist, weil es ein Höhepunkt im Jahr ist. Und wenn wir mit ihnen versuchen, ins Gespräch zu kommen über das Wesentliche, über die Wurzeln des Festes, über das Eigentliche, was dahinter steht, dann kann es passieren, dass sie sagen, das habe ich noch nie gewusst. Entweder sie sagen, gut, dass du mir das sagst, jetzt verstehe ich das wenigstens besser, oder sie sagen, wieso wollt ihr als Christen, wollt ihr als Kirche auch noch das Weihnachtsfest für euch reklamieren? Dasselbe kann mit Advent passieren. Denn die Adventszeit ist ja zu einer Zeit geworden, in der die Menschen, vor allen Dingen die Geschäftsleute, verständlicherweise begonnen haben, ihre Vermarktungsstrategien darauf auszurichten, dass einfach Geschäft generiert werden kann, dass man sagen kann, ja, das Weihnachtsfest hat sich gelohnt, die Kassen klingeln. Im Ursprung ist Advent ein heidnischer Gedanke gewesen. Schon Virgil hat im Vorlauf zur Erwartung des Kaisers Augustus eine Elogie oder ein Hymnus geschrieben, der in weit ausschweifenden Bildern erzählt, wie schön das sein wird, wenn endlich die Friedenszeit anbricht. Aus dieser Zeit stammt schon dieser Gedanke. Und das heißt mit anderen Worten, wir können feststellen, dass die Christenheit in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, nach dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu, dass die christliche Kirche an sich vorhandene Bilder und Strukturen und Daten im Kalender mit neuen Inhalten gefüllt hat. Insofern ist das gar nicht unberechtigt, wenn Uwe Dammann sagt, gebt den Heiden ihr Fest zurück. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir selber uns neue Rechenschaft geben müssen darüber, was ist denn der eigentliche Inhalt für uns an diesem Fest. Die Botschaft aus Jesaja 35 ist, Gott kommt zu uns, Gott kommt zu euch. Bleibt nicht in der Verzagtheit, ganz egal, woher ihr kommt, wo ihr steht. Ich müsste jetzt an dieser Stelle ausführlich den zeitgeschichtlichen Hintergrund beleuchten, das möchte ich jetzt nicht tun, sondern möchte einfach diese Botschaft aufnehmen, die daraus klingt. Das Volk Israel hat in politischen Konflikten gelebt, in Ängsten. Sie sind hin und her geworfen worden zwischen den Großmächten der damaligen Zeit und haben viel zu leiden gehabt. Und einerseits gab es immer wieder die Angst, dass die Regierung, dass der König falsche politische Entscheidungen treffen würde. Eine solche falsche politische Entscheidung hat ja dann zur Deportation des Volkes Israel und zur Zerstörung des Tempels mit beigetragen. Und dann ist immer die Frage, wird Gott seine Verheißung, die er Abraham gegeben hat, einlösen? Werden wir die Güte Gottes zu spüren und zu schmecken bekommen oder geht die Welt im Chaos unter? Ich habe diesen Text hin und her bewegt und bin dann zu diesem ersten Stichwort gekommen. Da heißt es, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Das Stichwort Rache erinnert mich daran, dass in der Bibel mal ganz klar gesagt ist, Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Wir erleben das in unserer Zeit immer wieder, da wird in politischen Debatten und in politischen Entscheidungen deutlich, jeder möchte es richtig machen, jeder möchte Recht haben, Recht behalten. Und für den Otto-Normalverbraucher heißt es dann, es kommt nicht darauf an, Recht zu haben, sondern Recht zu bekommen. Eine ganz schwierige Situation, die bei denen, die nicht das Heft in der Hand haben, die nicht die Macht haben, zur Verzagtheit führt. Oder das andere Beispiel. Ich habe mit großer Bewegung Anteil genommen an eurem Abschied von Stefan Keil. Und wir haben in Gera vor gut einer Woche eine liebe Schwester zu Grabe getragen. Und ich werde in der kommenden Woche wieder eine Beerdigung haben. Und da merken wir, auch diese Ereignisse, die können uns in die Verzagtheit treiben. Die können uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Die können uns Angst machen. Die können uns dazu fragen, wie kann Gott das zulassen? Warum ist das alles so? Es wird unsere persönlichen Kreise stören. Und es braucht Zeit, Zeit der Trauer, Zeit der Trauerbewältigung, der Trauerarbeit. Und gerade da ist mir das Wort wichtig geworden, sagt den verzagten Herzen, richtet euch wieder auf, macht eure Knie fest. Ihr könnt durch die Wiederaufnahme der Gottesbeziehung wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Es erinnert mich an ein Psalmwort, ich harrte des Herrn, ich wartete auf den Herrn, unseren Gott, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus der grausigen Grube und aus Schmutz und Schlamm und Verzweiflung und stellte meine Füße auf festen Grund und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, unseren Gott zu loben. Liebe Geschwister, das ist das Angebot Gottes. Ich komme zu euch, ich will euch nicht im Chaos versinken lassen, sondern ich möchte euch helfen, dass ihr das Gefühl dafür bekommt, euer Leben hat von mir her eine Ordnung und ihr seid in der Lage, auch euer Leben neu zu ordnen, wenn etwas zerbrochen ist, wenn etwas rausgefallen ist. Ich komme zu euch, ich lasse euch nicht in eurer Sorge des Versinkens allein. Und noch ein Gedanke dazu. Wir haben ja in den vergangenen Monaten, fast muss ich sagen Jahren, miterlebt, was über die Medien gekommen ist an Bemühungen in den arabischen Ländern, Diktaturen abzuschütteln und Neues zu wagen. Und heute Morgen, eigentlich wollte ich nur im Internet nachgucken, ob der Gottesdienst hier, wie im alten Jahrbuch steht, 9.30 Uhr beginnt oder um 10 Uhr, war schnell geklärt. Und dann war noch ein Seitenblick in die Nachrichten und da hieß es dann, der neue ägyptische Präsident hat das umstrittene Dekret zurückgenommen. Das ist für mich so ein Bezugspunkt zu diesem Thema. Manchmal, wenn die Dinge in der Geschichte so ihren Lauf nehmen und wir denken, wohin soll das führen? Wird das wirklich weiter immer noch chaotischer werden? Und dann kommt so eine Nachricht, die uns aufhorchen lässt, die uns aufatmen lässt. Das erinnert mich daran, dass wir in der Zeit der Wende und nach der Wende uns so ganz dankbar bewusst geworden sind und gesagt haben, Gott macht Geschichte. Also deshalb dieser erste Gedanke, Gott kommt, um zu ordnen. um uns wieder dahin zu führen und dazu zu helfen, dass wir das Wesentliche erkennen und Ermutigung empfangen. Einfach sich zusammenreißen, ich will jetzt endlich das Zittern meiner Knie überwinden, das führt zu nichts, das geht nicht. Aber wenn ich zu Gott aufschauen kann, wenn ich im Gebet zu ihm kommen kann und sagen, Herr, du kennst meine Ängste, aber ich vertraue auf dich. Ich glaube, dann haben wir schon oft diese wunderbare Erfahrung gemacht. Gott kommt, um zu erlösen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Soweit erstmal. Wir kennen zumindest die damals in DDR-Zeiten die Nachrichten verfolgen mussten. Wir kennen solche Geschichten. Da hat man uns erzählt, ja, wir werden in Russland die Steppe zum Blühen bringen. Da hat man Nachrichten lesen können, dass Muammar al-Gaddafi unter der Wüste Wasserreservoire anlegen wird für schlimme Zeiten. Und heute erfahren wir, dass der Baikalsee austrocknet, dass er dezimiert ist bis zum Unerträglichen. Und wir merken, dass die Sehnsucht der Menschen, die Bemühungen, wir werden unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten einsetzen, unser technisches Know-how und die Welt so verändern, dass sie uns passt und dass sie so sein wird, wie wir das haben wollen und wie wir das brauchen und damit wir zeigen können, wie stark und wie groß wir sind. Hier ist nicht davon die Rede. Hier könnte man fast sagen, Gott hat den Grünen das Programm geschrieben oder er hat es ihnen vorweggenommen. Gott ist der Schöpfer. Er sagt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr der Schöpfung ablauscht, was ich in sie hineingelegt habe und wenn ihr das mit Verantwortung handhabt, wenn ihr eurem Auftrag gerecht werdet, dann wird es keinen Mangel geben. Dann werdet ihr merken, wie gut meine Absichten von Anfang an gewesen sind. Und wenn ihr mich machen lasst, dann werde ich euch entgegenkommen, dann werde ich euch beistehen und helfen. Ein anderes Beispiel habe ich am letzten Sonntag erlebt. Nach dem Gottesdienst in der Gemeinde, in der ich predigen durfte, saß ein alter Bruder, der sicher über 80 war. Seine Angehörigen haben ihn auf einen Stuhl geholfen, haben ihm geholfen, sich dort hinzusetzen und er ist in sich zusammengesackt. Und dann haben sie ihm ein Glas Wasser gereicht und haben ihn ermutigt, Schluck um Schluck davon zu trinken. Und mit einmal ist Leben in ihn gekommen. Und er konnte wieder aufatmen. Und er konnte nachher begleitet von seinen Lieben nach Hause gehen. Es ist ein bewegendes Erlebnis zu sehen, was für eine Funktion, was für eine belebende Qualität das Wasser hat, das Gott uns geschenkt hat. Wenn hier das Wasser ein großes Thema ist in diesem Text aus Jesaja 35, dann heißt das, Gott will retten. Gott will die Verhältnisse verändern, damit wir Menschen zu unserer eigentlichen Bestimmung kommen. Damit wir den Segen Gottes erleben, mit allen Fasern des Herzens und Lebens, wie es mal in einem dichterischen Text heißt. Es ist ein wunderbares Geschenk und wir dürfen daraus die Kraft zum Vertrauen auf Gott schöpfen. Das ist das Anliegen, das ich aus diesem Text entnommen habe. Liebe Geschwister, Gott kommt, um zu retten und zu erlösen. Zu erlösen aus der Bedrohung durch Feinde. Zu retten und zu erlösen aus der Bedrohung durch Mangel. Aber Gott ist auch auf dem Weg, um zu kommen und zu heilen. Natürlich machen wir die Erfahrung, immer noch und immer wieder, dass es auch die Krankheit zum Tode gibt. Und ich weiß, ich muss das respektieren, wir müssen das respektieren. Wir können nicht alles und jedes abwenden. Ich will das jetzt nicht ausweiten, aber ich hoffe und ich wünsche es euch, dass jeder von uns das auch immer wieder erlebt, wie Gott heilt. Ich selber habe mich gestern Abend schlafen gelegt, habe mir auf eine bestimmte Stelle noch ein Pflaster gemacht und habe gebetet, Herr, schenkt, dass ich morgen unbefangen meinen Dienst tun kann. Und er hat es geschenkt. Und ich habe heute früh im Kalender, Wort für heute, am Büchertisch zu kaufen, in der Erklärung zu Psalm 68 eine Geschichte gelesen. Eine Schwester erzählt, sie ist mit einer Freundin und einer Schwägerin und noch jemand zu einem Frauen-Wellness Treffen gefahren irgendwo im Norden Deutschlands. Und dann haben sie alles Mögliche da erlebt und Lobpreisgottesdienst und so weiter. Und eine von den Frauen war behindert oder ist behindert. Und die konnte diese Fahrt nur machen, weil ihre Freundin sich um sie gekümmert haben und haben sie also mit hingenommen und so weiter. Und dann am Schluss gab es einen Lobpreisgottesdienst, wo auch Fahnen geschwenkt wurden und so weiter und wo viel gesungen wurde. Und dann traute sie ihren Augen nicht. Ihre behinderte Freundin konnte mitmachen. Die war wie gelöst. Ich weiß nicht, ob sie eine Spastikerin war oder so. Auf jeden Fall, sie konnte sich einbringen in diesen Lobpreisgottesdienst, in dieses Lob Gottes. Das erinnert mich an eine andere Sache. Ich kenne zwei Menschen, die durch einen Sprachfehler behindert sind. Sie stoßen ständig an, wenn sie mit einem reden wollen und das kann ja auch peinlich sein. Nicht? Man traut sich gar nicht, dem Betreffenden in die Augen zu schauen, weil man denkt, ich verunsichere ihn noch mehr. Und dann habe ich das erlebt, beide haben im Chor mitgesungen. Und wenn man singen kann, dann gibt es eine ganz eigenartige, eine ganz spezielle Gabe, eine Möglichkeit, die solch eine Behinderung fast ausschaltet. Die Leute konnten singen ohne Hemmungen, ohne Behinderung, ohne irgendeinen Anstoß. Wir haben das später Logopäden bestätigt. Ja, das ist so. So funktioniert das. Liebe Schwester, das kann für uns heißen, wenn Gott uns durch seine Gegenwart, durch seine Liebe anspricht und erfüllt, dann dürfen wir erfahren, dass Ängste, Behinderungen, Einschränkungen überwunden werden. Und ich möchte es mal so sagen, dass ein Heilungsprozess beginnt, dass eine Weiche gestellt wird in die richtige Richtung. eine Verheißung von unschätzbarem Wert. Und ich wünsche sehr, dass das auch Menschen unter uns erfahren. Und das führt dann zu dem vierten. Es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißt. Kein Unreiner wird darauf gehen und kein ja, das schöne, gute Bibelpapier. Nach Luther und auch die Toren dürfen darauf nicht gehen. Ihr Lieben, was bedeutet das? Mich hat das erst erschreckt. Das würde ja heißen, Menschen mit Behinderung haben in der Gemeinde nichts zu suchen. Und das wäre genau diametral entgegengesetzt dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, hier ist der Ansatz für ein ganz neues Denken. Ein neues Denken über Einschränkungen und auch ein neues Denken über Feindbilder. Es gibt so einen schönen Spruch, mach's wie Gott, werde Mensch. Das zum Thema Weihnachten. Wie überwindet Gott seine Feinde? Indem er sich für sie aufopfert und sie zu seinen Freunden macht. Wie überwindet Gott Einschränkungen, indem er Menschen erlöst und befreit und sie in seine Gemeinde ruft? Das kommt hier für mich zum Ausdruck. Und das führt zu dem, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Liebe Geschwister, das ist so eine zentrale Aussage, die ganz viele Musiker, große Komponisten inspiriert hat, in Lobpreis auszubrechen und das zum Ausdruck zu bringen. Ich habe das selber in den Zeiten, als es noch den Chor gab, miterlebt. Es ist einfach eine Aufmunterung, das weiterzugeben mit Musik und Liedern und darin Gott zu loben und zu feiern. Es ist etwas anderes als das möglicherweise zur Zeit von Virgil und Augustus gelaufen ist. Da waren es die Privilegierten, die solch ein Gedicht gelernt haben oder solch eine Musik aufgeführt haben. Heute sind wir als ganze Gemeinde aufgerufen, uns auf das Gotteslob einzulassen. Und wir dürfen dabei auch an die Menschen denken, die in anderen Ländern leben, die um Gerechtigkeit bangen, um Gerechtigkeit kämpfen, die unter Einsatz ihres Lebens darum ringen, dass Gerechtigkeit einzieht in dieser Welt. Gott hat es zu seinem Programm erklärt und möchte uns einbeziehen. Wir können nicht auf Menschen einreden und einwirken durch viele Worte, die aus anderen Kulturen zu uns kommen. Aber wenn wir in verständlicher Sprache und in glaubhafter Verhaltensweise zeigen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, dass es sich lohnt, von Gott Hilfe und Zuwendung, Heilung und Erlösung zu erwarten, und sie auch anzunehmen, dann kann es sein, dass unter uns neues Leben entsteht, dass eine neue Gemeinschaft entsteht zwischen Christen und Nichtchristen. Und zwar in der Weise nicht, dass wir resignieren und sagen, es ist einfach unmöglich in der heutigen Zeit Menschen für Gott zu gewinnen, sondern dass Gott selber sich den Menschen zuwendet und ihnen die neuen Orientierungspunkte klar macht und ihnen hilft, ihm zu vertrauen. Und dann entsteht Gemeinschaft. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir an diesem zweiten Adventssonntag Ausschau halten, offene Augen, offene Herzen, offene Ohren bekommen, um Menschen zu begegnen, die auf der Suche sind nach Befreiung, Erlösung oder einfach nur nach einem offenen Ohr. Ein Bekannter, den ich heute hier zu treffen gehofft habe, hat mir per E-Mail geschrieben, ich kann heute nicht, ich muss bei jemandem zuhören. Es kann sein, dass Gott einmal so eine Aufgabe für dich hat und das ist dann der vernünftige Gottesdienst. So lasst uns getrost in diesen zweiten Advent gehen und uns freuen auf das, was Gott uns schenkt und mit Freude bereit sein für das, was sich ereignet, wenn wir auf andere Menschen zugehen. Gott segne euch miteinander. Amen.